Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Zuerst reisen wir heute zusammen mit Judith Homoki und Martin Hake ans Meer. Am Ende der Sendung geht es dann mit Lutz van Dijk und seiner Protagonistin Tandi nach Südafrika. Der Geräuschehändler von Katrin Roman und Jule Wellerdiek hat einen Auftritt. Und wie rettet man Kunst, frage ich die Restauratorin Sibylle Wulff, die zusammen mit Fabienne Meyer und Martina Leikam das Sachbuch dieses Titels herausgebracht hat. Dina Netz begrüßt sie am Mikrofon der Bücher für junge Leserinnen und Leser. Das Meer ist ein Sehnsuchtsort für viele Menschen. In den nahenden Sommerferien werden wir die Küsten wieder flächendeckend bevölkern. Zugleich sind die Ozeane und die Tiere und Pflanzen, die in ihnen leben, bedroht infolge menschlichen Handelns. Und die Küsten selbst werden sich durch den ansteigenden Meeresspiegel immer stärker verändern. Die Autorin Judith Homoki und der Illustrator Martin Hake beschäftigen sich mit all diesen Aspekten. Am Meer, die Welt der Küste, heißt ihr Sachwimmelbuch. Jan Drees hat es angeschaut.
Reizarm ist der Blick von der Küste aufs weite Meer. Wer jedoch andersherum vom Meer aus in Richtung Festland schaut, sieht eine überaus reiche Welt, die die Autorin Judith Homoki und der Illustrator Martin Hake jetzt in einem Sachwimmelbuch vorstellen. Noch einmal können Leserinnen und Leser an der französischen Riviera der 1950er Jahre flanieren, die Fischer von Dakar bei ihrer Arbeit bestaunen und den Geburtstag der hinduistischen Ganesha-Gottheit an den Küsten Indiens begehen.
Überall gibt es dann Ganesha-Figuren. Sie werden in den hinduistischen Tempeln und zu Hause verehrt. Ganesha nascht gerne, darum backt man ihn zu Ehren süße Leckereien. Zum Abschied werden die Statuen dem Meer übergeben. Ganesha soll sich im Wasser auflösen, damit er im nächsten Jahr wiederkehren kann.
Im senegalesischen Dakar schweift der Blick von den 8 bis 20 Meter langen Pirogen genannten Holzbooten zu einer Feuerstelle, wo Tchebo Djen, das Nationalgericht aus Reis und Fisch, hergestellt wird, bis zum Horizont, an dem ein ausländischer Trawler im selben Moment den Lebensraum der Einheimischen räubert. Die Küste ist in diesem Buch also nicht nur ein Sehnsuchtsort, sondern auch ein vielfach bedrohter Landstreifen. Die lexikonähnlichen Artikel unter jeder Doppelseite greifen zwar einerseits die Schönheit der Küste auf, sie erzählen andererseits aber auch, wie Seeleute in Richtung ferner Kontinente aufgebrochen sind, um andere Völker zu unterwerfen. Sie beschreiben die Bedeutung des Stockfischs und erwähnen zugleich, dass der Kabeljau inzwischen beinahe ausgestorben ist. In einer Abteilung über den Klimawandel erfahren die Leserinnen und Leser, dass flache Inseln wie die Malediven schon bald untergehen werden und dass Wirbelstürme Salzwasser auf anschließend unfruchtbare Ackerböden treiben. Zugleich gibt es geradezu idyllische Abteilungen, den Blick in eine 300 Jahre alte Kapitänsstube, einen Besuch im atlantischen Regenwald an der Küste Brasiliens und zur Ablenkung einige furchtbare Seeungeheuer.
Beim Reparieren von Leinen und Trossen an Bord überbieten sich die Männer mit Erzählungen von gigantischen Meeresschlangen, vieläugigen Wasserschweinen, geflügelten Drachen und riesigen Polypen. Der mit Teer umwickelte Faden, mit dem sie das kaputte Tauwerk umwickeln, heißt Schiemannsgarn. Daraus wird der Begriff Seemannsgarn für das, was Seemänner in ihrer blühenden Fantasie so alles zusammenspinnen.
Dieses Buch bietet ausreichend Inspiration für allerlei neues Seemannsgarn. Die Wimmelpanoramen wirken angelsächsisch. Man erkennt, dass der Illustrator Martin Hake für den New Yorker, National Geographic und die New York Times gearbeitet hat. Seine stilisierten Figuren sind zweidimensional gezeichnet und dennoch höchst unterschiedlich in ihrer Anmutung. Bei näherer Betrachtung erkennt man zwischen den naiv gestalteten Menschen auch simple Silhouetten, die aus Papierschnitzeln freigestellt wurden. Es gibt paralogische Perspektivwechsel, Collage-Elemente und verschiedene Anlehnungen an ungewöhnliche Künstler, beispielsweise an das Illustratoren-Duo Alice und Martin Provinsen, die hierzulande Ende der 1950er Jahre bekannt wurden durch ihre nach wie vor lieferbare Ausgabe von Homers Ilias und Odyssee, seinerzeit übersetzt vom großen Rhetoriker Walter Jens. So ist dieser Band nicht nur ein Kinder-, sondern auch ein Kunstbuch. Eine Seereise von Alaska bis Hawaii, vom Kap Horn an der Südspitze Amerikas bis zur Küste Kanadas, der mit 202.080 Kilometern längsten Küste unseres Planeten. Erschöpft und glücklich macht diese Reise. Wer an ihr Ende gelangt ist, fühlt sich wie ein Matrose an Landgang, der möchte schnell erneut in See stechen und am Meer die Welt der Küste ein weiteres Mal kennenlernen.
Da hilft wohl nur nochmal lesen und anschauen. Jan Drees war das über Judith Homokes und Martin Hakes Sachwimmelbuch Am Meer, die Welt der Küste. Der Gerstenberg Verlag empfiehlt es ab 8 Jahren. Wir bleiben noch beim Bilderbuch. Die Autorin Katrin Rohmann hat für die Bilderbuchzeitschrift Gecko die geheimnisvolle Figur des Geräuschehändlers entwickelt. Er verkauft in seinem Laden Töne und Klänge und stellt sie für eine ziemlich fantastische Kundschaft individuell zusammen. Aus diesen Geschichten hat Katrin Rohmann nun, zusammen mit der Illustratorin Jule Wellerdiek, ein ganzes Vorlesebuch entwickelt. Anne-Katrin Weber hat es gelesen.
Die Straßenlaterne hat ein Problem. Kaum Autos fahren nachts um sie herum, genauso wenig wie Straßenbahnen. Deshalb kann die Laterne zu später Stunde einfach nicht wach bleiben und die Straße beleuchten. Nur einer kann ihr bei dieser Misere helfen, nämlich der Geräuschehändler. Ein kleiner, freundlich aussehender Mann mit Schnäuzer und grüner Schürze.
Sein Laden ist gefüllt mit Regalen voller Gläser und Schachteln, Holzkästen und Tütchen, Blechdosen und Lederbeutel aller Größen und Formen.
Gleich am Montagmorgen sucht die Straßenlaterne dieses besondere Geschäft auf. Nachdem sie dem Geräuschehändler ihr Anliegen geschildert hat, stellt er für sie ein paar Auto- und Straßenbahngeräusche zusammen. Auch ein bisschen Martinshorn, ein paar Menschenworte und etwas Kinderlachen fügt er der Mischung hinzu, mit der die Straßenlaterne künftig nachts wach bleiben und leuchten kann. Nur einen Wunsch seiner Kundin kann er leider nicht erfüllen.
Tut mir leid, Autofahrergeschimpfe ist geradeaus. Erstaunlicherweise gibt es da einen Lieferengpass.
Ein paar Tage später rollt ein dickes Etwas durch die Ladentür des Geräuschehändlers, ein Trauerkloß. Auch er hat ein schwerwiegendes Problem.
Meine Schwester, die Heulsuse, hat alle eingeladen. Den Jammerlappen, seine Frau die Trantüte, den Sauertopf und die Spaßbremse. Dazu noch die Nervensäge mit ihrem Freund, dem Scherzkeks. Weißt du, was das heißt? Der reißt Witze ständig und wir sollen dann lachen. Es ist schrecklich.
Hilfesuchend sieht er den Geräuschehändler an. Hättest du da was für mich?
Und ob er das hat. Hoch ansteckende Kichererbsen sorgen schließlich dafür, dass sich der Trauerkloß vor Lachen kugelt und Freudentränen weint. Mit ihrer Geschichte hat Katrin Rohmann einen liebenswürdigen Protagonisten erschaffen, der zugewandt und gewissenhaft jedes Anliegen seiner außergewöhnlichen Kundinnen und Kunden mit Empathie und Hilfsbereitschaft zu lösen sucht und sei es noch so ausgefallen. An jedem Wochentag betritt ein neuer Gast den Laden des Geräuschehändlers, sodass die Geschichte auch häppchenweise gelesen werden kann. Dabei hätten die unterschiedlichen Geräusche im Text ruhig noch etwas lautmalerischer ausgestaltet werden können. Jule Wellerdiek hat sie in ihren Illustrationen mit Buntstift und Aquarellfarben vielseitig umgesetzt. Mal stehen die konkreten Töne selbst im Vordergrund, mal der Effekt der Geräusche auf die fantastischen Protagonistinnen und Protagonisten. Das Vorlesebuch zelebriert damit auch im Bild die Hülle und Fülle der Geräuschwelt.
Sagt Anne-Katrin Weber, die sich übrigens zu diesem Buch auch eine Fortsetzung vorstellen könnte. Jetzt ist aber erstmal Der Geräuschehändler da, Text von Katrin Rohmann, Illustrationen von Jule Wellerdiek, erschienen im Knesebeck Verlag ab 5 Jahren. Museen stehen derzeit etwas in der Kritik, weil sie für ihre großen Räumlichkeiten viel Energie benötigen. Die wenigsten würden deshalb aber Tomatensuppe über einen Van Gogh gießen, Öl über ein Klimt-Gemälde oder Kartoffelbrei über einen Monet. Mit diesen und ähnlichen Aktionen haben radikale Klimaaktivistinnen und Aktivisten zuletzt auf ihre Anliegen aufmerksam gemacht. Aber auch ohne tätliche Angriffe muss viel getan werden, um die oft sehr alten Materialien zu bewahren. Davon erzählt ein großformatiges Sachbuch »Wie rettet man Kunst?« Diese Frage beantworten darin die Restauratorinnen Fabienne Meyer und Sibylle Wulff. Martina Leikam hat es illustriert. Ich habe Sibylle Wulff gefragt, warum sollen Kinder etwas über die Restaurierung von Kunst erfahren?
Ja, weil die Restaurierung von Kunst was wahnsinnig Spannendes ist, was meistens im Verborgenen hinter den Kulissen stattfindet. Aber nichtsdestotrotz sollte jeder Museumsbesucher oder jeder, der sich mal ein Bild angeschaut hat und sich daran gefreut hat, auch wissen, wie aufwendig es ist, das Bild oder das Gemälde, die Grafik, die Skulptur genauso zu erhalten, wie sie da steht und wie sie da ist.
War der Hintergrund auch ein bisschen das, was ich eingangs sagte? Also Kunst hat gerade so einen ambivalenten Ruf und Sie wollten den Stellenwert von Kunst für unsere Geistesgeschichte nochmal betonen?
Eigentlich überhaupt nicht. Als das Konzept für das Buch entstanden ist, war diese Debatte noch gar nicht im öffentlichen Raum und noch gar nicht so hitzig geführt. Und unser Cover sah anfangs ganz anders aus und wir haben es dann sogar nochmal geändert, um genau da eigentlich nicht in diese Kerbe zu schlagen. Also eigentlich wollten wir darauf nicht eingehen.
Sie steigen ein mit einem Gemälde, das stark beschädigt wird durch einen Kunstraub. Das Porträt Hugo von Rangensteins von Alfons Gronsenberg, das ist ein fiktives Bild. Im Folgenden geht es dann um das Untersuchen von Kunstwerken, zum Beispiel auf Fälschungen, um viele Details zur Restaurierung, zur Materialien, zu Werkzeugen. Und dieser Hugo, der kommt erst am Ende wieder vor. Warum haben Sie dieses ganze Buch nicht anhand dieses konkreten Beispiels aufgebaut? Das hätte sich doch geradezu angeboten, um dieses komplexe Thema anschaulich zu machen, oder?
Ja, also so ist es eigentlich auch gedacht. Wir steigen ein mit einer spannenden Geschichte. Es geht um dieses Gemälde, das ja auch personifiziert ist und dann auch im Lauf des Buches immer wieder auftaucht.
Das fängt auch an, selbst zu sprechen, genau.
Genau, das interagiert dann auch mit der Restauratorin. Also wir haben diese zwei Hauptpersonen, einmal den Hugo und einmal die Restauratorin. Und die gleiten quasi gemeinsam durch dieses ganze Buch und durch die Geschichte hindurch. Und dann gibt es immer wieder Fachseiten und Erklärseiten. Aber es ist eigentlich nie so, dass der Hugo komplett vergessen wird. Also der spielt eigentlich schon öfter mal eine Rolle und auch die Restauratorin. Und ganz am Ende schließt sich der Bogen und geht dann wieder auf die Geschichte, die eben am Anfang einleitet, wieder zurück.
Vielleicht geben Sie uns, Frau Wulff, mal einen Überblick über die Themen, die Sie in Ihrem Buch vorstellen, damit wir so einen Eindruck davon bekommen, was die Arbeit einer Restauratorin ausmacht.
Also es geht natürlich auch ganz konkret um die Restaurierung, Konservierung, aber tatsächlich erst ziemlich weit hinten im Buch. Wir beginnen zu erklären, wie sieht so ein Restaurierungsatelier überhaupt aus. Das ist ja ein Raum, in den ganz selten auch mal Leute von außen rein dürfen, quasi ein Blick hinter die Kulissen. Und auf einer Folgedoppelseite erklären wir unsere ganzen Werkzeuge, die teilweise auch gar nicht für uns entwickelt sind, sondern die wir uns eben aus anderen Fachbereichen dazugeholt haben oder quasi ja, adaptiert haben. Wie man Kunst untersucht und Geheimnisse lüftet, ist auch natürlich ein sehr spannendes Kapitel, weil bevor ich Hand anlege, muss ich genau wie ein Arzt auch erstmal den Patienten untersuchen und gucken, was hat er eigentlich und warum ist er krank? Also wo liegt die Ursache in dem Schaden, den ich habe? Und dann kann ich erst entscheiden, was mache ich denn überhaupt? Wir haben immer wieder im ganzen Buch verteilt Ausblicke auf Themen, die jetzt mit der Geschichte tatsächlich nichts konkret zu tun haben. Da geht es zum Beispiel um Fälschungen. Wie erkennt der Sachkundige eine Fälschung? Weiter geht es dann mit der Materialkunde im Papier- und Gemäldebereich. Auch auf die Skulptur wird eingegangen, weil das einfach zusammenhängt. Dann gibt es einen Ausblick in die zeitgenössische Kunst.
Den finde ich ganz spannend. Vielleicht darf ich da kurz einhaken, Frau Wulff. Denn da machen Sie ja noch ein eigenes Kapitel für auf, in dem Sie beschreiben, dass zeitgenössische Kunst Restauratorinnen und Restauratoren vor ganz neue Herausforderungen stellt. Vielleicht beschreiben Sie die mal.
Ja, das stimmt. Also die zeitgenössischen Künstler und Künstlerinnen, die benutzen natürlich vielfach Materialien, die im klassischen Sinne gar nichts mit Kunst zu tun haben. Da gibt es zum Beispiel Objekte aus Nutella oder Blütenstaub oder technische Geräte. Und das sind natürlich Dinge, mit denen der klassisch ausgebildete Restaurator erstmal nicht in Berührung kommt. Und deswegen ist das nochmal ein ganz neues Spezialfeld, in dem es jetzt auch einen Studiengang gibt, einen eigenen. Das sind wirklich große Herausforderungen. Auch gerade Künstler, die auf die Veränderung ihrer Objekte aus sind, also die genau das mit einplanen. Also manche planen es mit ein, andere nicht. Und da ist eben auch sehr wichtig, mit Künstler, Künstlerinnen zu sprechen und festzuhalten, auch für nachfolgende Restauratorengenerationen, was will der Künstler, die Künstlerin eigentlich sagen? Will die Veränderung oder will sie nicht?
Die Texte in Ihrem Buch, Frau Wulff, die sind recht detailliert und enthalten auch viele Fachbegriffe, auch wenn sie kurz gehalten sind. Der Verlag bietet das Buch ja jetzt als Familienbuch an. Für Kinder ab welchem Alter würden Sie es empfehlen?
Also ich denke, ab 8 bis 10 kann man es durchaus verstehen, wenn ein Erwachsener oder eine ältere Person dabei ist. Und ab 10 bis 12 denken wir, können die Kinder, Jugendlichen das auch alleine verstehen. Aber wie Sie sagen, Familienbuch heißt eigentlich, dass mehrere Leute sich gemeinsam anschauen können sollen. Also so haben wir es uns vorgestellt. Man kann die Texte lesen, man kann aber auch einfach nur die schönen Bilder anschauen von Martina Leikam und kann das Buch genießen quasi.
Also ich habe auf jeden Fall auch was bei der Lektüre gelernt. Da sind wirklich sehr, sehr viele Fachinformationen drin, die mir auch nicht bekannt waren. Es gibt wirklich sehr viele Infos zu Materialien, zum Werkzeug, alles oft auf ausklappbaren Doppelseiten. Also wirklich eine große Fülle. Ja. Wie soll man denn gerade bei der Lektüre mit Kindern mit dieser Informationsdichte umgehen? Ist das so ein Buch, das man in Abschnitten lesen sollte?
Also ich denke, es ist so aufgebaut, dass man es in Abschnitten lesen kann und dass man aber auch einzelne Seiten überspringen kann, wenn es zu viel wird. Also mit kleineren Kindern ist vielleicht eher diese Geschichte des gestohlenen Kunstwerks und was dann mit ihm passiert interessant und spannend. Und für die Älteren, die sich für irgendein Detail interessieren, die können dann vielleicht auf der einen oder anderen Seite verharren und reinschauen. Aber was uns wichtig war, war eben, dass das Buch so konzeptioniert ist, dass einzelne Seiten für sich genießbar sind, sage ich mal. Also man muss es nicht von vorn bis hinten durchlesen. Man kann auch Freude haben, wenn man einfach mal aufschlägt und 1, 2, 3 Seiten anschaut und irgendwann später eine andere Seite.
Jetzt ist es ja so, dass Fabienne Meyer und Sie, Frau Wulff, die das Buch geschrieben haben, Restauratorinnen sind, die aus dem Bereich Papier und Gemälde kommen. Das heißt, selbst dieses umfangreiche Buch zeigt nur einen Ausschnitt der Arbeit von Restauratorinnen, weil es noch mehr Bereiche gibt, oder?
Das stimmt. Es gibt ganz, ganz viele Fachbereiche. Das sind über 15 Fachbereiche, auf die man sich spezialisieren kann. Und wir decken halt nur 2 ab und wir decken ja auch nur das Spektrum Museum ab. Ne? Es gibt ja auch Restauratorinnen und Restauratoren, die in der Denkmalpflege tätig sind oder eben freiberuflich. Und die haben nochmal mit ganz anderen Herausforderungen und Ansprüchen zu kämpfen. Also wir sind schon mal von unserem Fachgebiet auch nur ein kleiner Teil sozusagen.
Ja. Sehen Sie aber mit dem Buch, das Sie jetzt vorgelegt haben, ein bisschen von hinter der Bühne hervorholen wollen, ein bisschen sichtbar machen wollen. Habe ich das richtig verstanden?
Genau so ist es. Das war unser Kernanliegen, eigentlich alt und jung zu erklären, was es für einen schönen Beruf gibt, den man eigentlich so erstmal gar nicht sieht oder vielleicht nicht sieht. Zu zeigen, wie vielschichtig er ist und wie viel Verantwortung er auch mit sich bringt. Ja, und vielleicht ist es für den einen oder anderen tatsächlich auch eine Anregung, genau diesen Beruf ergreifen zu wollen. Das ist unsere Hoffnung.
Die Hoffnung von Sibylle Wulff. Zusammen mit Fabienne Meyer hat sie das Buch »Wie rettet man Kunst?« verfasst. Martina Leikam hat das Familienbuch illustriert, Verlag Karl Rauch. Der Vorname Tandi bedeutet so viel wie »die, die geliebt wird«. Kein Wunder, dass der Name in Südafrika sehr gebräuchlich ist. Tandi heißt auch die Hauptfigur im neuen Kinderbuch des deutsch-niederländischen Autors Lutz van Dijk. Er lebt seit langem in Kapstadt und greift die Lebenswelt südafrikanischer Kinder und Jugendlicher in seinen Büchern auf. Kerstin Poppendiek hat das neue Kinderbuch Tandi gibt nicht auf gelesen und zitiert zunächst daraus.
Tandi und ihre Mama leben in einem kleinen Dorf in Südafrika, also ganz im Süden von Afrika. Im Süden ist immer unten auf den Landkarten, sagt Mama. Kann aber auch oben sein, antwortet Tandi und grinst, wenn wir die Landkarte umdrehen. Stimmt, sagt Mama und lacht. Sie lachen gern zusammen.
Ausgerechnet an Tandis Geburtstag ändert sich das. Beide machen sich große Sorgen um Tandis Vater. Mutter und Tochter leben in einem kleinen Dorf im Osten Südafrikas. Um Geld für seine Familie zu verdienen, lebt und arbeitet der Vater in Kapstadt, fast 1000 Kilometer entfernt. Zu Tandis Geburtstag kommt er aber immer nach Hause. Immer. Nur dieses Mal nicht. Auch die Anrufe auf seinem Handy bleiben unbeantwortet. Also beschließen Tandi und ihre Mutter, nach Kapstadt zu reisen und den Vater zu suchen. Damit beginnt ein großes Abenteuer für Tandi und für uns Leserinnen und Leser. Denn wie kaum ein anderer schafft es Lutz van Dijk immer wieder, ein Gefühl für das Leben und den Alltag südafrikanischer Kinder zu vermitteln. Selbst wenn man noch nie in Südafrika war.
Es gibt leider sehr viele Stereotypen, um nicht zu sagen Vorurteile gegenüber Afrika, wo es schnell Assoziationen gibt von Hunger, Armut, Elend, Krieg. Und die Geschichten, die ich erzähle, sind aus der Perspektive von Kindern aus Südafrika, die Kinder in Deutschland einladen, über das Leben dieser Kinder, aber damit auch über eigenes Leben nachzudenken. Es sind niemals Mitleidsgeschichten. Wenn ich über Hunger schreibe oder über Armut, dann beschreibe ich, wie diese Familien trotzdem versuchen, ihr Leben gut zu meistern.
Tandi geht auf zwei Mädchen zu, die etwa so alt sind wie sie. Das eine Mädchen ruft: Hau ab, hier betteln wir schon. Ich will nicht betteln, antwortet Tandi. Das andere Mädchen schaut sie ernst an. Du hast schöne blaue Schuhe, waren die teuer? Weiß nicht, antwortet Tandi. Mein Vater hat sie mir zum Geburtstag geschenkt. Ich habe keinen Vater, sagt das Mädchen. Ich suche meinen Vater, sagt Tandi. Er hat hier früher Zeitungen verkauft. Das Mädchen denkt nach. Einer mit Brille? Ja, sagt Tandi. Und Rasterhaaren? Tandi nickt aufgeregt. Das ist er.
Tandis Vater hatte einen Unfall. Beim Zeitungverkaufen auf der Straße wurde er von einem LKW angefahren. Im Krankenhaus dann endlich das Wiedersehen. Arm und Beinen Gips, um den Kopf einen Verband. Aber Tandi erkennt die Rasterlocken ihres Vaters sofort. Er hat Glück gehabt und alles wird wieder gut. In sehr einfachen, kurzen Sätzen nimmt uns Lutz van Dijk mit zu Tandis Abenteuer. Zusammen mit dem kleinen Mädchen entdecken wir Kapstadt, eine Großstadt mit Wolkenkratzern und Verkehrschaos. Der Autor zeigt uns das Township Masipumelele, in dem Tandis Onkel in einer Blechhütte wohnt und Tandi mit einer Decke auf dem Boden schläft. Alltagssituationen für viele Menschen in Südafrika, die Lutz van Dijk authentisch und bildhaft beschreibt. Dazu gibt es auf jeder Seite bunte Zeichnungen des Kapstädter Kinderbuchillustrators Subi Bosa. Dadurch wird die Geschichte noch eindrücklicher.
Was ihm gelungen ist, ist genau der Spagat, nämlich die Armut darzustellen, ohne Mitleid zu erheischen. Und der Titel Tandi gibt nicht auf, steht ja für diese Idee von kleinen, tapferen Menschen, die Ideen, Träume haben und dafür bereit sind, ganz viel zu tun. Das ist ja unendlich wichtig bei Kinderliteratur, dass wir Kindern Mut machen, sich ranzutrauen, vielleicht an schwierige Themen wie Armut, aber dies auf eine Weise tun, wo wir zeigen, Kinder können das bewältigen.
Schon das Buchcover macht neugierig auf Tandi. Es zeigt ein fröhliches Mädchen mit zwei Zöpfen, einem breiten Lachen, blauen Turnschuhen und einem leuchtend gelben Kleid. Es ist keine leichte Aufgabe, Kindern das Leben in einem anderen Land nahezubringen, vor allem wenn die Kulturen so unterschiedlich sind. Lutz van Dijk gelingt das in seinen Büchern scheinbar mühelos. Zum Beispiel, indem er ganz selbstverständlich Worte aus Tandis Muttersprache Zulu verwendet. Wie Molo, was Hallo bedeutet, und Tata heißt Vater. Zusätzlich gibt es am Ende noch einige kurze und kindgerechte Erklärungen zu Südafrika. Wir erfahren zum Beispiel, dass das Land fast 3,5-mal so groß wie Deutschland ist und dass es dort 11 offizielle Sprachen gibt. Lutz van Dijk hat vor mehr als 20 Jahren im Township Masipumelele ein Kinderhaus gegründet und weiß schon deshalb, mit welchen Worten man Kinder erreicht, ohne dabei rührselig oder beschönigend zu erzählen. Mit diesem Buch nimmt er europäische Kinder mit in den Alltag südafrikanischer Kinder. Aber er transportiert auch eine Botschaft, die für alle Kinder gilt, egal ob in Südafrika, Deutschland oder sonst wo. Wenn mehr Menschen teilen würden, dann wäre unsere Welt noch schöner und bestimmt auch friedlicher und gerechter, steht auf der letzten Seite des Buches. So jemand wie Tandi wäre garantiert eine tolle Freundin.
Mama schaut sie streng an. Wo warst du denn bloß, ohne ein Wort? Dann sieht sie, dass Tandis blaue Schuhe weg sind. Tandi ist barfuß. Geklaut? Fragt Mama besorgt. Aber Tandi ist ganz ruhig. Habe ich verschenkt, sagt sie. Was? Ruft Mama. An das Mädchen ohne Schuhe, das uns geholfen hat, Tata zu finden. Und nach einer Pause fügt sie leise hinzu, sie hat nicht mal einen Vater, aber jetzt wenigstens Schuhe.
Das ist mein Ziel, dass Kinder sich gegenseitig wiedererkennen können in Situationen mit anderen Kindern. Also das heißt, dass sie nicht andere Kinder als Fremde wahrnehmen, sondern als Kinder, die sehr ähnliche Gefühle, Sehnsüchte haben wie sie selber. Es ist so, ich versuche, Kinder zu ermutigen, auch über sich selbst zu erzählen.
Das sagt Lutz van Dijk, Autor des Kinderbuches Tandi gibt nicht auf. Subi Bosa hat es illustriert. Es ist im Verlag Klein und Groß erschienen, der es ab 7 Jahren empfiehlt. Kerstin Poppendiek besprach dieses letzte unserer heutigen Bücher für junge Leserinnen und Leser. Nächste Woche hören Sie hier meine Kollegin Ute Wegmann mit den besten 7 Büchern des Monats Juni. Jetzt im Anschluss folgt Computer und Kommunikation. Am Mikrofon verabschiedet sich Dina Netz.